Liebe Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mit Irena Brandt, guten Abend. Die Hauptthemen der Ausgabe: Lukaschenko kommentiert Drohnenangriff auf Bus mit belarussischen Bürgern. Export von Agrarerzeugnissen aus Belarus nach Saudi-Arabien stieg von Januar bis April um fast das Vierfache. BGU und Technische Universität Dalian planen Gründung eines gemeinsamen Instituts für herausragende Ingenieure. Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehender.
Das Aktuellste aus Belarus.
Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat den Drohnenangriff auf einen Bus mit belarussischen Bürgern kommentiert, der sich am 17. Juni auf dem Territorium des russischen Gebiets Bryansk ereignet hatte. Die entsprechenden Aussagen machte der Staatsoberhaupt, als er sich dem planmäßigen Bericht über Vorschläge zur Anpassung der Maßnahmen des Plans für den Aufbau und die Entwicklung der Streitkräfte für die Jahre 2026-2030 anhörte. Der Krieg ist heute nicht nur irgendwo weit weg. Bei uns, sage ich, ist er hinter dem Zaun, manchmal sogar näher. Davon zeugen verschiedene Provokationen. Und nicht nur Provokationen, sondern direkte Verstöße gegen Vereinbarungen und gegen das Verhalten einzelner Staaten im Krieg. Zum Beispiel der Angriff auf ein Wohnheim in Starobelsk mit Todesopfern, darunter sogar Kinder. Oder der Drohnenangriff auf unseren Bus in dem Gebiet Bryansk. Wir als Militärs müssen alle Aspekte verstehen. Wenn uns jemand provoziert und versucht, wie manche sagen, in einen Krieg zu ziehen, denke ich, dass denen schlecht bekommen wird, die das versuchen. Wir verhalten uns ruhig. Manchem gefällt nicht, dass Belarus ein ruhiger Staat ist. Daher kommt all das. Wir hören Erklärungen, Rechtfertigungen, verschiedene Versionen. Aber wir brauchen die Wahrheit. Und wir erwarten diese Wahrheit oder eine reale, gerechte, ehrliche Antwort von den ukrainischen Staatsbediensteten und Militärs. Wir werden diese Wahrheit dennoch feststellen. Das wird kein großes Problem sein.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
Der Export von Agrarerzeugnissen aus Belarus nach Saudi-Arabien sei von Januar bis April um fast das Vierfache gestiegen, teilte der Pressedienst des Landwirtschafts- und Ernährungsministeriums im Anschluss an ein Treffen des stellvertretenden Landwirtschafts- und Ernährungsministers Alexander Jakovčić mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates eines großen saudischen Unternehmens, Fras Fasad Handhavi, mit. Thema der Gespräche war die Steigerung der Lieferungen und die für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft. Die Milchbranche zeige bereits erfolgreiche Ergebnisse auf dem saudischen Markt. In den nächsten 3 Jahren seien eine Reihe belarussischer Milcherei-Betriebe in das Register der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde aufgenommen worden. Heute lieferten belarussische Hersteller dorthin Milchpulver, Molke und Rapsöl. In den ersten 4 Monaten dieses Jahres sei der Export nach Saudi-Arabien im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um fast das Vierfache gestiegen. Die Gesamtlieferungen in die Golfstaaten hätten um 8,5% zugelegt.
Sozialbereich.
Der belarussische Staatliche Universität und die Technische Universität Dalian planen die Gründung eines gemeinsamen Instituts für herausragende Ingenieure. Das teilte der Pressedienst der BGU mit. Direktoren der beiden Universitäten Andrei Karol und Gao Cham unterzeichneten eine Absichtserklärung bezüglich der Gründung eines gemeinsamen Instituts für herausragende Ingenieure. Es geht nicht nur um die Eröffnung einer neuen Bildungseinrichtung und einer juristischen Person. Die Vereinbarung sieht die Umsetzung der vielversprechendsten Richtung des bereits bestehenden Kooperationsmodells vor. In nächster Zeit vereinbarten die Parteien die Entwicklung von Bildungsprogrammen, die Modalitäten der Umsetzung gemeinsamer Studienpläne, die Mechanismen der Einschreibung von Studierenden, die personelle Ausstattung, die Bedingungen für akademische Mobilität und die Anforderungen an die Abschlussprüfungen detaillierter zu erörtern. Darüber hinaus wurden während der Verhandlungen wurden zusätzliche Vereinbarungen unterzeichnet, die die bestehende Zusammenarbeit zwischen der Universitäten bei der gemeinsamen Ausbildung von Fachkräften, Masterstudierenden und Doktoranden konkretisieren. Diese Vereinbarungen wurden am Rande der chinesisch-belarussischen internationalen Konferenz für Zusammenarbeit im Bereich Bildung, wissenschaftliche Forschung und Produktion getroffen. Die Großveranstaltung fand in der Nationalbibliothek von Belarus unter dem Motto Intellektuelle Zusammenarbeit zwischen China und Belarus – gemeinsame Innovationen im Kontext der Zukunft statt. Das Programm der zweitägigen Konferenz umfasste multilaterale wissenschaftliche Diskussionen, Verhandlungen und Treffen zu Fragen der Erweiterung der Formen der Hochschul- und Regionalkooperation sowie zur Einführung innovativer Methoden des Chinesischunterrichts.
Kurz zum Sportgeschehen.
In der türkischen Stadt Mersin fand die Weltmeisterschaft im Rollstuhlfechten für Athleten bis 23 Jahren statt, an der auch belarussische Sportler teilnahmen. Ruslan Zimnitsky sicherte unserer Mannschaft eine Medaille. Im Säbelwettbewerb der Klasse B errang der Belarusse Versiege in Vierkämpfen der Vorrunde und setzte sich im Halbfinale gegen einen Brasilianer durch. Im Finale unterlag Zimnitsky seinem Gegner aus China und sicherte sich damit die Silbermedaille. Vor einem Monat gewann Ruslan zwei Bronzemedaillen bei einem prestigeträchtigen internationalen Turnier für Rollstuhlfahrer in Frankreich. Die Junior Weltmeisterschaft im Rollstuhlfechten findet im Rahmen der World Ability Sport Youth Games statt, einem traditionellen internationalen Multisportforum für Rollstuhlfahrer und Amputierte. Parallel dazu werden in Mersin Wettkämpfe im Para-Badminton und im Para-Tanzsport ausgetragen. Die Ausgabe ist aufgrund eigener Materialien des belarussischen Radios, der Informationen der Nachrichtenagentur Belta und anderer Quellen vorbereitet. Irana Brandt, Minsk.
Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere moderne als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. Erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden, www.radiobelarus.by.
Beste belarussische Musik können Sie auf der Welle von Radio Belarus hören. Verschiedene musikalische Richtungen. Die ganze Vielfältigkeit der belarussischen Musik. Die besten und vielversprechenden Musiker von Belarus turnen für Sie.
Партизан, алая заря. смогли зарасти. Эти тропы в народной судьбе боль всегда один. В каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье. С нами малые дети хатыни. Молодость моя,
unsere bekannten Landsleute. Unter den Menschen, die zu verschiedenen Zeiten Belarus berühmt machten, gab es Aufklärer und Literaten, religiöse und gesellschaftliche Persönlichkeiten und auch bekannte Erfinder, die ihrer Zeit voraus waren. Vor 4 Jahrhunderten begeisterte sich europäische Öffentlichkeit für das Talent von einem solchen Wissenschaftler, Kasimir Simonowitsch. 1650 in Amsterdam, in dem Handwerks-, Handels- und Buchdruckszentrum, erblickte das Licht der Welt sein Buch »Große Artilleriekunst«. Im Laufe von 2 Jahrhunderten blieb seine Monographie die fundamentalste und die kompetenteste wissenschaftliche Arbeit in Artillerie und Pyrotechnik in Europa. Ursprünglich herausgegeben lateinisch, wurde später das Buch in die deutsche, französische, englische, niederländische Sprache übersetzt. In seiner Arbeit beschrieb der Generalleutnant der Königlichen Republik der polnischen Krone und des Großfürstentums Litauen verschiedenartige Kanonen ausführlich, den Prozess ihrer Herstellung und Verwendung, erklärte, wie man die beste Legierung und gutes Pulver bekommt. Das Buch wurde großzügig mit Bildern, Skizzen, Tabellen in allen Einzelheiten beschmückt. Der widerste Teil der großen Artilleriekunst wurde Raketen gewidmet. Gebürtiger Belarusse erfand als erster in der Welt eine Mehrstufenrakete und seine Ausarbeitung des Deltaflügels verwendet man bis heute im Bau von Weltraumschiffen. Kasimir Semjanowitsch kam durch lange wissenschaftliche Arbeit und mehrere auch gefährliche Versuche zu vielen Erfindungen. Er hielt sie nicht geheim, sondern teilte mit seinen Zeitgenossen und Nachkommen. Wie der Erfinder selbst schrieb, wenn man zu einer angezündeten Leuchte tausende von nicht angezündeten rückt, damit sie entflammen, verliert sie nichts von ihrem Öl und ihrer Flamme, dank welchen sie hell leuchtet.
Подарила мне вечер, чудный зимний вечер, и подарила надежду разбитому сердцу. Всего лишь миг зажег целый мир страстей и любви, в который мы ушли. Живет любовь, живет любовь, живет любовь, живет любовь, живет любовь. Как песня она всегда жива, любовь моя, любовь моя,
окутана тайна. Жизнь ее вечна, она так печальна и бесконечна.
Любовь не убить, не остановить. Ангел небесный несет ее ввысь. Живет любовь, живет любовь, живет любовь. Живет любовь, живет любовь, живет любовь. Как песня она всегда жива. Любовь моя
Frankreich, Großbritannien, Japan. Italien, Mexiko, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, die USA. Aus all diesen Ländern trifft in unserer mehrsprachigen Redaktion die Post von Ihnen ein, liebe Freunde von Radio Belarus. Zweimal wöchentlich bringt die Sendung Hörerclub die Kommunikation mit dem Hörerkreis ins Rampenlicht. Frisch eingetroffene Post, Einträge aus dem Gästebuch, Telefoninterviews mit den Hörern, Spannendes aus dem Alltag von Radio Belarus, Beantwortung gestellter Fragen und Grüße an die Stammhörer des Senders. Der Hörerclub mit Herz für unsere treuen Freunde.
Ich grüße Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Welle. Im Studio Irena Brandt. In der Sendung Hörerclub geht es über die Post von Ihnen oder antworte ich ausführlich auf Ihre vorigen Fragen. Ich möchte Sie auch dazu anregen, diesem Programm Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihnen zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare zu unseren Programmen, Ihre Wünsche für unser Radio und auch über Ihre Geschichten. Jeder Brief von Ihnen wird beantwortet.
Ungezwungene Atmosphäre, schöne Musik, selige Unterhaltung und gute Laune bei Radio Belarus. Willkommen im Hörerclub.
Liebe Freunde, zusammen mit Nastja Werner bekommen wir wöchentlich Ihre Briefe, E-Mails und Antworten auf unsere Fragen. Es ist wirklich angenehm, Ihr Feedback zu erhalten. In der heutigen Sendung möchte ich den Brief Nummer 10 vom 13. Mai von unserem geschätzten Hörer Michael Linder vorlesen. Hier ist, was er geschrieben hat. Liebe Irena Brandt, heute kommt ganz bewusst die gute alte Post den Vortritt, statt mich nur per E-Mail zu melden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon einmal erwähnt habe, wie praktisch E-Mails natürlich sind. Trotzdem wirken sie auf mich oft etwas nüchtern, verglichen mit den menschlichen Wärme, die ein echter Brief mitbringt. Am liebsten würde ich meine Briefe sogar handschriftlich verfassen, aber mit 70 Jahren ist die Schrift leider nicht mehr ganz so und es hätte ja wenig Sinn, wenn du am Ende vor einem Hieroglyphenrätsel sitzt. Doch nun schnurstracks zum eigentlichen Thema meiner heutigen Post, die QSL-Politik von Radio Belarus, die meiner Meinung nach unbedingt überdacht werden sollte. Zuerst das Positive. Es ist ausgesprochen hörerfreundlich, dass Radio Belarus Empfangsberichte weiterhin mit detaillierten Print-QSL-Karten bestätigt, in einer Zeit, in der viele Sender diesen Service längst eingestellt haben, ist es wirklich bemerkenswert und zeigt, wie wichtig euch die Bindung zu Hörerinnen und Hörern ist. Soweit so gut. Was mir allerdings gar nicht gefällt. Seit langer Zeit werden alle Empfangsberichte mit ein und demselben, eher unattraktiven Motiv bestätigt. Das hat Radio Belarus doch wirklich nicht nötig. In deinen Briefen, liebe Irena, legst du immer schöne Kartenmotive bei, sogar mit Radio Belarus Logo. Warum verwendet ihr nicht solche oder ähnliche Motive auch für die QSL-Karten? Das wäre viel attraktiver und würde sicher noch mehr Hörerfreunde motivieren, Empfangsberichte zu schicken. Wie denkst du über meinen Vorschlag, das bisherige QSL-Kartenmotiv durch neue, spannende Motive aus Belarus zu ersetzen? Eine kleine QSL-Reform würde bestimmt viele Hörerinnen und Hörer begeistert. Fast hätte ich es vergessen, denn ein ausführlicher Brief vom 15. April 2026 ist vor ein paar Tagen gut hier angekommen. Immer wieder stelle ich fest, dass die traditionelle Luftpost recht lange unterwegs ist. Woran das wohl liegt? Irgendwo müssen die Briefe ja herumliegen, vielleicht beim Zoll, um den Inhalt zu beschnüffeln. Aber letztlich ist es egal. Sache, die Post kommt halt an. Ich will mich auch gar nicht beklagen, denn in manchen Ländern ist traditionelle Post überhaupt nicht möglich, zum Beispiel in die Demokratische Volksrepublik Korea. Es ist schon traurig, wenn politische Differenzen auch persönliche Freundschaften erschweren. Hoffen wir, liebe Irena, dass uns das erspart bleibt. Für heute soll es das gewesen sein. Herzliche Grüße aus dem schönen, momentan aber verregneten Thüringen, dein treuer Brief Hintergrund und Radio von Michel. QSL-Motive. Abwechslungsreiche QSL-Motive sind für eine Radiostation weit mehr als nur eine optische Spinnerei. Für viele Hörer sind QSL-Karten begehrte Sammelstücke und genau darin liegt der besondere Reiz. Wenn jedoch über Zeit hinweg immer dasselbe Motiv verwendet wird, verliert die Karte ihren Sammlerwert und damit auch einen Teil ihrer Faszination. Neue, interessante Motive hingegen steigern die Motivation, Empfangsberichte einzusenden, weil jede Karte zu einem kleinen, individuellen Erinnerungsstück wird. Gleichzeitig sind QSL-Karten auch Visitenkarten eines Senders und seines Landes. Mit wechselnden Motiven lassen sich Kultur, Landschaften oder besondere Ereignisse präsentieren. Jede Karte wird so zu einem sympathischen Botschaft. Das stärkt nicht nur die Hörerbindung, sondern sorgt auch in der DX-Gemeinschaft für Aufmerksamkeit und Gesprächsstoff. Kurz gesagt, Vielfalt bei QSL-Motiven bedeutet mehr Attraktivität, mehr Identifikation und letztlich ein lebendigeres, engagierteres Erscheinungsbild des Senders.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Lieber Michael Lindner, danke für diesen Brief. Wir schätzen solche Anmerkungen sehr, die wir in unsere Arbeit einfließen lassen können. Dein Vorschlag bezüglich der QSL-Karten ist für uns sehr wichtig. Wir sind uns bewusst, dass das Aussehen unserer QSL-Karten längst veraltet ist und sich nicht verändert hat. Leider ist es derzeit nicht möglich, sie schnell zu ändern. Dies erfordert großen Aufwand und finanzielle Mittel, die derzeit nicht zur Verfügung stehen. In Zukunft werden wir uns bemühen, neue Designs für unsere QSL-Karten zu entwerfen, um unseren geliebten Hörern eine Freude zu bereiten.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht haben Sie Wünsche, wie Sie sich unsere QSL-Karten vorstellen. Was würden Sie gerne darauf sehen? Teilen Sie uns Ihre Vorschläge und Ratschläge mit. Wir freuen uns darauf, davon zu erfahren. Wir warten auf Ihre Rückmeldungen, Tipps und Geschichten.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Herzlich willkommen bei Hörerclub. Ich hoffe, dass die heutige Sendung interessant war. Wir freuen uns sehr auf Ihre Briefe und begrüßen jeden einzelnen davon, auch wenn Sie Kritik und Anmerkungen vorzubringen haben. Wir schätzen Ihre Offenheit sehr. Wir warten auf Ihre Briefe per Post oder E-Mail und freuen uns auch auf Ihre QSL-Karten. Unsere E-Mail-Adresse lautet radio-belarus@tvr.by. Hier ist unsere Adresse, unter der wir gerne Ihre Briefe per Post erhalten. Radio Belarus 220029, Hasne für Minsk, Republik Belarus. Danke, dass Sie Radio Belarus treu bleiben. Ich verabschiede mich nicht. Bis bald.
Sie schreiben uns in unterschiedlichen Sprachen aus aller Welt. Wir nehmen Ihre Post stets mit viel Herz entgegen und erwidern Sie jede Woche in der Sendung, wo die Kommunikation mit den Hörern ganz groß geschrieben wird. Wir laden alle Freunde von Radio Belarus herzlich ein, uns im Hörerclub Gesellschaft zu leisten.
Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere moderne als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. Erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden, www.radiobelarus.by.
Beste belarussische Musik können Sie auf der Welle von Radio Belarus hören. Verschiedene musikalische Richtungen. Die ganze Vielfältigkeit der belarussischen Musik. Die besten und vielversprechenden Musiker von Belarus turnen für Sie.
Свєті місяць свєті, як дзюрка у сярмязі, паніч за мужичкай без остання лазі. 20 год Марисі кров іграє у теле з панським сином ночки, коротає дельне. Марися, Марися, говора йой маці, кинь на паніч так в очима міргати.
Марися, Марися, говора йой маці,
кинь на паніч так в очима міргати. І вона, як не чує мачуних мораля, спусти маці з вока, дівка й загуляв под лясок за вёску, би далей от дому летить на спотканне к панічу далому.
Марися, Марися, говора йой маці,
кинь на паніча так в очима міргаці. Марися,
Марися,
говора йой маці, кинь на паніча так в очима міргаці. Багатая мелей, ужо руки хусткай, ксён звяжаў касцёле. Панічова шлюбка, Марыся удалая, на прылёты бусла слёзна паглядае.
Марися, Марися, головки не чухай,
не слухала маці, бабки тепер слухай. Марися,
Марися,
головки не чухай, не слухала маці, бабки тепер слухай.
Встретились лет долгих будто не было. А ты еще красивее стала, чем была. И спелыми колосьями, что до земли склоняются, чистой водой студеною приняла меня. Над рекой туман, здесь все так же стелится, а зимой метет белая метелица, и цветут сады по весне душистые. Осень соберет листья золотистые и защемит вдруг сердце до слезинушки. Все еще стоит у калитки ивушка и зовет домой вся светла и до темна уголок родной. Главное, ты во всей красе. В мире людском изменчивом только одно есть вечное. Зацветут сады по весне душистые, осень соберет листья золотистые. Судьба от истоков пишется летом и зимой, и весной, и осенью ты всегда со мной, маленькая родина.
Kulturelles Erbe des belarussischen Landes, architektonische Denkmäler, Traditionen und Bräuche des belarussischen Volkes, interessante Orte und mit ihnen verbundene Menschen und Ereignisse. Dieses alles erfahren Sie aus dem Programm Das Erbe.
Hier spricht Radio Belarus, am Mikrofon ist Naisia Werner. Herzlich willkommen bei der Sendung Das Erbe. Diese Ausgabe widmen wir einem traurigen Jahrestag, dem 85. Jahrestag des Beginns des Großen Vaterländischen Krieges, des Zweiten Weltkrieges auf dem Territorium der Sowjetischen Republiken. jenem schrecklichen Wendepunkt, der die Geschichte unseres Landes für immer in einer Vorher- und ein Nachher geteilt hat. Im Morgengrauen des 22. Juni 1941 griff Nazi-Deutschland unter Verletzung des Nichtangriffspakts von 1939 die Sowjetunion an. An seiner Seite standen Rumänien und Italien. Und wenige Tage später schlossen sich auch die Slowakei, Finnland, Ungarn und Norwegen an. Für das sowjetische Volk begann der große Vaterländische Krieg, der fast 4 Jahre dauerte und zum größten bewaffneten Konflikt in der Geschichte der Menschheit wurde. An der Front, die sich von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer erstreckte, kämpften auf beiden Seiten zu verschiedenen Zeitpunkten zwischen 8 und 12 Millionen Menschen. Der große Vaterländische Krieg war kein gewöhnlicher Krieg zwischen zwei Staaten. Die nationalsozialistische Führung Deutschlands strebte nicht nur eine militärische Niederlage an, ihr Ziel war die Vernichtung der Sowjetunion, die Versklavung und Auslöschung des Russen und anderer Völker der Sowjetunion sowie der Völker der meisten europäischen Länder, all jener, die nicht zur großen arischen Rasse gehörten und nach Ansicht der Nazis schlichtweg Untermenschen waren. Diese Pläne wurden in erheblichem Maße durch die Leichtigkeit beflügelt, mit der Hitler Deutschland die meisten Länder des europäischen Kontinents erobert hatte. Im März 1938 wurde Österreich annektiert. Im Herbst desselben Jahres verlor die Tschechoslowakei infolge des Münchner Abkommens einen erheblichen Teil ihres Territoriums. Dabei waren ihre Nachbarn Polen und Ungarn unmittelbar an der Aufteilung des Münchner Erbes beteiligt. Im März 1939 wurden die Restgebiete Tschechiens von deutschen Truppen besetzt, während die Slowakei, in der ein profaschistisches Regime errichtet worden war, zu einem Satellitenstaat Nazi-Deutschland wurde. Dies geschah praktisch ohne einen einzigen Schuss oder, wie Adolf Hitler selbst erklärte, elegant. Ebenso elegant wurde im März 1939 die litauische Region Klaipėda-Memel annektiert. Es war offensichtlich, dass Deutschland sich auf einen großen weltweiten Krieg vorbereitete. Die damaligen Führer der Weltgemeinschaft, vertreten durch Großbritannien und Frankreich, ignorierten jedoch in jeder Hinsicht die Aufrufe der Führung der Sowjetunion zu gemeinsamen Maßnahmen, um den Aggressor in Schach zu halten. In der Folge rollte die deutsche Kriegsmaschinerie über die Hauptstädte der westeuropäischen Staaten hinweg. Nazi-Deutschland benötigte nur wenige Tage, um Länder wie Dänemark und die Niederlande zu erobern. Belgien wurde innerhalb von 18 Tagen besetzt. Frankreich kapitulierte am 44. Tag des Krieges. Die englischen Truppen, die versucht hatten, Frankreich zu Hilfe zu kommen, wurden praktisch ins Meer zurückgedrängt. Bereits Ende Juni 1940 war der größte Teil Europas in die braune Farbe der Nazis getaucht. Ab diesem Zeitpunkt, 21. Juni 1940, dem Tag der Kapitulation Frankreichs, begann auch die Ausarbeitung eines Plans für einen Angriff auf die Sowjetunion. Am 18. Dezember 1940 unterzeichnete Adolf Hitler die Direktive Nummer 21 mit der endgültigen Fassung des Plans für den Einmarsch in das Gebiet der Sowjetunion. Der Plan erhielt den symbolischen Namen Barbarossa, nach Friedrich Barbarossa, dem Rotbärtigen, der eine Reihe von Feldzügen gegen den Osten initiiert hatte. Am frühen Sonntagmorgen des 22. Juni 1941 griff Nazi-Deutschland mit Unterstützung seiner Verbündeten ohne Kriegserklärung die Sowjetunion an. Um 3.30 Uhr morgens, als die deutschen Truppen das vereinbarte Signal Dortmund erhielten, wurde plötzlich ein Artillerieangriff auf die sowjetischen Grenzposten und Befestigungsanlagen geflogen. Und wenige Minuten später drangen die Divisionen der ersten Angriffswelle ins Gebiet der Sowjetunion ein. Große Teile der deutschen Luftwaffe begannen mit der Bombardierung von Riga, Minsk, Odessa, Kiew, Sewastopol, Smolensk und anderen sowjetischen Städten. Die Invasionsarmee zählte etwa 6 Millionen Mann, rund 4.300 Panzer und Sturmgeschütze, 4.980 Kampfflugzeuge sowie 47.200 Geschütze und Mörser. Hier standen die Streitkräfte von 5 sowjetischen westlichen Grenzbezirken 3 Flotten gegenüber, die zahlenmäßig fast um die Hälfte hinter dem Feind zurückblieben.
Der Atem der Geschichte.
Die plötzlich angegriffenen Einheiten der Roten Armee waren gezwungen, ohne die notwendige Vorbereitung und ohne Abschluss ihrer strategischen Aufstellung in schwere Kämpfe zu ziehen. Josef Stalin war fest davon überzeugt, dass die Hitlerführung sich in nächster Zeit nicht dazu entschließen würde, den mit der Sowjetunion geschlossenen Nichtangriffspakt zu brechen. Alle Informationen über einen bevorstehenden deutschen Angriff, die über verschiedene Quellenkanäle eingingen, wurden von Stalin als Provokation gewertet, die darauf abzielten, die Beziehungen zu Deutschland zu verschärfen. Erst am 21. Juni, unmittelbar vor Kriegsausbruch, gelang es dem Volkskommissar für Verteidigung, Marschall Semjon Timoschenko und dem Chef des Generalstabs, General der Armee, Georgi Schukow, Stalin von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Truppen zur Sicherung der Grenze in Kampfbereitschaft zu versetzen. Die eingekesselten Teile und Verbände der Roten Armee kapitulierten nicht vor dem zahlenmäßig überlegenen Feind, wie es in Europa mit seinen Werten der Selbsterhaltung der Fall war, sondern kämpften sich unter hohen Verlusten zur Frontlinie durch. Die kleine Garnison der Festung Brest band fast einen Monat lang große deutsche Streitkräfte an sich, und die Stadt Sewastopol, ein Symbol des russischen militärischen Ruhmes, hielt der Belagerung mehr als 250 Tage lang stand. Heftige Kämpfe entbrannten um Kiew, Odessa, Mogilow, Woronisch und viele andere Städte des Landes. Hinter den feindlichen Linien entwickelte sich eine mächtige Partisanenbewegung. Das ganze große Land erhob sich zum Kampf gegen die Nazis. Nachdem die sowjetische Führung das ganze Ausmaß der Gefahr erkannt hatte, die von diesem klassenlosen Feind ausging, zog sie die richtige Schlussfolgerung, setzte auf den Patriotismus der Völker der Sowjetunion und schaffte es, die Bevölkerung des Landes für einen landesweiten heiligen Krieg gegen die Besatzer zu mobilisieren. Und gerade der Rückgriff auf die Grundlagen des sowjetischen Patriotismus war einer der entscheidenden Faktoren, die zum Sieg über Nazi-Deutschland beitrugen. Ein Wendepunkt in dieser Hinsicht war die Radioansprache von Josef Stalin am 3. Juli 1941. Seine Ansprache war kurz, ernüchternd, ehrlich, mitreißend, mobilisierend und patriotisch. Genossen, Bürger, Brüder und Schwestern, Soldaten unserer Armee und unserer Marine. An Sie wende ich mich, meine Freunde. Über unserem Vaterland schwebte eine ernsthafte Gefahr. Sind die deutsch-faschistischen Truppen wirklich unbesiegbar, wie es die prahlerischen faschistischen Propagandisten unermüdlich verkünden? Natürlich nicht. Der Rückgriff auf den Patriotismus spielte eine entscheidende Rolle bei der Mobilisierung des gesamten Landes zur Verteidigung. Von besonderer Bedeutung war die Tatsache, dass der Patriotismus auf der Ebene der höchsten militärisch-politischen Führung des Landes zum Ausdruck kam, die damit zeigte, dass sie in dieser Zeit schwerster Prüfungen an der Seite des Volkes stand und auch weiterhin stehen würde. Das verlieh dem landesweiten patriotischen Aufschwung einen starken Impuls. Die Schlacht um Stalingrad war eine der größten Landschlachten im Großen Vaterländischen Krieg und im Zweiten Weltkrieg. Dank des Mutes der Verteidiger von Stalingrad wurde ein Sieg gerungen, der einen entscheidenden Wendepunkt im Großen Krieg bedeutete. Und die Begriffe Stalingrad und Mamajew-Hügel halten um die ganze Welt. Der Siegeszug der nationalsozialistischen Truppen fand ein Ende und ihre Vertreibung aus dem Gebiet der Sowjetunion begann, die sich über die Jahre 1943 und 1944 hinzog.
Das Land unter weißen Flügeln.
Der Kampf um die Befreiung der Ukraine, der 680 Tage dauerte, war eine entscheidende Etappe auf dem Weg zum Sieg über Nazi-Deutschland und seine Verbündeten. Dabei sah sich die Rote Armee in einer Reihe von Regionen der Ukraine, vor allem im Westen, nicht nur deutschen Truppen gegenüber, sondern auch Bandenformationen der Banderowza sowie ganzen SS-Divisionen, wie beispielsweise der SS-Division Galischina, die zwar aus ukrainischen nationalistischen Freiwilligen bestand, jedoch unter deutschem Kommando stand. Das gemeinsame Leid schweißte alle Völker der Sowjetunion zusammen. Daher ist es mehr als offensichtlich, dass einer der wichtigsten Voraussetzungen für den großen Sieg des sowjetischen Volkes im großen Vaterländischen Krieg der Internationalismus der Völker der Sowjetunion war, der sich in den Jahren schwerer Prüfungen zeigte. Dies zusammen spielte eine wichtige Rolle bei der Sicherung des Sieges über den Nationalsozialismus und war für die ganze Welt ein Beispiel für die geistige und moralische Geschlossenheit der sowjetischen Gesellschaft, deren Grundlage der Patriotismus der Bürger des großen Landes bildete. Freunde, wir sind verpflichtet, daran zu erinnern, damit sich so etwas nicht wiederholt. Ich hoffe, dass die heutige Sendung inhaltlich reichhaltig war. Ich wünsche Ihnen Frieden und alles Gute. Mit Ihnen war Moderatorin Nastja Werner. Ich verabschiede mich nicht. Bis bald.
Ist
historisches und kulturelles Erbe des belarussischen Landes, architektonische Denkmäler, Traditionen und Bräuche des belarussischen Volkes, interessante Orte und mit ihnen verbundene Menschen und Ereignisse. Das alles erfahren Sie aus dem Programm Das Erbe.
Sie hören Radio Belarus.
Erfahren Sie mehr über Belarus mit uns.
Über Belarus mit uns. с кровавых не пришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому и так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной станет. Я полечу в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.